HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er ist ein international gefragter Techno-DJ und studierter Biologe, Dominik Eulberg. Er ist im Westerwald aufgewachsen, wo er noch heute lebt und in einem Haus mitten in der Natur arbeitet. Mit seiner Musik, in die er Tierstimmen und Geräusche einbaut oder sich davon inspirieren lässt, möchte er Menschen sensibilisieren für die Natur vor der eigenen Haustür und den Schutz der Artenvielfalt. Aber wie geht das zusammen, Techno und Naturschutz? Was kann er mit seiner Musik bewirken und wie wird die Corona-Krise unseren Umgang mit der Natur verändern? Darüber habe ich gesprochen mit Techno-DJ Dominik Eulberg in HR Info, das Interview. Dominik Eulberg, normalerweise sieze ich meine Gäste in dieser Sendung, aber ich glaube, zu einem Techno-DJ passt das Sie irgendwie so gar nicht, oder?
Nee, also bei uns in der Musikszene oder gerade in der Techno-Szene oder in der elektronischen Musikszene ist das eigentlich ein absolutes No-Go, einen zu siezen. Das kennt man da gar nicht, weil das sind halt eben auch die Grundwerte von Techno, dass man eine Familie ist. Peace, Love and Unity, und das wäre sehr merkwürdig, wenn man sich da siezen würde.
Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen in der Sendung. Ich würde dir gern zum Einstieg ein paar Gegensatzpaare geben und du sollst dich jeweils für eins davon entscheiden, was eben besser zu dir passt. Nicht viel nachdenken, ganz spontan aus dem Bauch raus, okay? Vogelgezwitscher oder Synthesizer?
Das sind ja hier schon schwierige Fragen, aber ich sag Vogelgezwitscher.
Du arbeitest mit beiden, aber natürlich.
Ja, selbstverständlich. Ja. Aber das Vogelgezwitscher war lange vor dem Synthesizer-Gezwitscher da.
Westerwald oder Raver-Hotspot Ibiza?
Westerwald.
Du stammst aus dem Westerwald und du lebst auch heute noch dort. In einem Haus mitten in der Natur. Du sitzt gerade in deinem Studio. Dorthin haben wir eine Leitung geschaltet. Was siehst du, wenn du aus dem Fenster rausguckst?
Ich kann über einen wunderschönen See schauen. Das ist ein ganz bedeutendes Vogelschutzgebiet, auch ein EU-FFH-Vogelschutzgebiet, in dem ganz seltene Vögel brüten. Gerade die Lappentaucher sind hier sehr besonders. Ich kann Rothalstaucher sehen, ich kann Schwarzhalstaucher sehen, ich kann Silberreiher sehen. Also das ist schon was ganz Besonderes. Und schon als Kind war ich hier immer zum Vögel beobachten. Das war immer mein Traum. Habe ich mal aus Spaß zu meinem Bruder gesagt, in diesem Haus, da müsst ihr mal wohnen, da könnt ihr mal aus dem Wohnzimmer heraus die Vögel beobachten. Und das habe ich gekauft vor 10 Jahren, das hat mir das Schicksal so zugespielt und da habe ich natürlich direkt zugeschlagen. Und ich bin sehr glücklich hier, ich habe hier alles, was ich brauche, ich bin ein sehr heimatbezogener Mensch. Der Westerwald ist mein Habitat, mein Revier, was mir Sicherheit und Struktur und Halt gibt, was mir Identität gibt. Und ich bin hier sehr verwurzelt. Ich bin hier auch der Naturschutzwart mit von dem Naturschutzgebiet und mache hier viele ehrenamtliche Naturschutzprojekte. Ich lege gerade hier unten Biotope an, habe einen Amphibienschutzzaun 600 Meter lang aufgebaut mit einer Gruppe und tue da jede Nacht die Kröten rübertragen und mache das Brutvogelmonitoring auch mit.
Daran schließt sich dann mein nächstes Gegensatzpaar direkt an. Technomusiker oder Naturschützer? Als was siehst du dich?
Weder noch. Ich bin kein Naturschützer, sondern ein Natursensibilisierer.
Du bist ja eigentlich Biologe, ne? Wie dein Vater. Hast an der Uni Bonn Ökologie mit dem Schwerpunkt Naturschutz studiert.
Genau. Also es ist ein interdisziplinärer Studiengang, den ich gemacht habe. Das war Geografie, Biologie, Geologie und Soziologie mit dem Schwerpunkt Ökologie und Umwelt. Da ging es auch darum, einen möglichst holistischen Blick auf die Dinge zu entwickeln. Es macht immer Sinn, in eine gesunde Vogelperspektive zu gehen und das Bild im Ganzen zu sehen. Das habe ich halt eben gelernt und da bin ich auch sehr dankbar für.
Eule oder Lerche?
Ja, etymologisch und biorhythmisch ganz klar Eule. Ich meine, ich bin ja auch eine Eule. Ich bin ja gerade erst aufgestanden.
Wichtig in Zeiten von Corona, diese Frage. Friseur oder Naturmatte auf dem Kopf?
Diese Frage ist für mich ziemlich befremdlich, da ich eh nie zum Friseur gehe.
Ich wollte gerade sagen, dein Markenzeichen ist ja diese blonde, wuschelige Mähne und dass dir die langen Strähnen immer so ins Gesicht fallen. Das soll so sein bei dir.
Ja, also ich bin ja verheiratet und also meine Frau schneidet mir dann immer die Haare oder beziehungsweise noch vor der Hochzeit. Ich habe erst letztes Jahr geheiratet, hat meine Mutter sich beschwert, ich soll mal zum Friseur gehen. Ich mag aber nicht zum Friseur gehen, weil dann sitzt man eine halbe Stunde lang auf so einem Stuhl da festgekettet, muss so blöde Zeitungen lesen. und wird voll gequatscht. Das finde ich total furchtbar, weil ich bin ein sehr freiheitliebender Mensch. Also es war in einem Schloss, wir waren da 3 Tage zu der Hochzeit und dann habe ich meine kleine Nichte gefragt, die war 6 Jahre alt, ob sie mir nicht die Haare für die Hochzeit schneiden kann. Ich hatte aber keine Schere dabei, dann hat sie mir mit einer Fingernagelschere in der Hochzeitsnacht, also davor, die Haare geschnitten. Etwas krumm und schief und dilettantisch, aber es war authentisch.
Ich dachte, das ist so der Style, den man so als DJ braucht. Du trägst ja auch ganz besondere Wimmel-T-Shirts mit Insekten und Faltern drauf auf deinen Gigs, ne?
Das möchte ich auch gerne auf der Brust tragen, die heimische Flora und Fauna. Es ist nur unglaublich schwierig, sowas zu finden, weil man meist so eine, entschuldige bitte die Ausdrucksform jetzt, aber so eine Tropenkacke findet, sage ich immer dazu, weil da immer irgendwelche komischen Paradiesvögel oder Tiger oder Löwen drauf sind oder Kolibris, wo man aber gar keine Bindung hierzu hat, wo man sich gar nicht mit identifiziert. Und deswegen bin ich auch gerade dabei, eine eigene Modelinie aufzubauen mit heimischer Flora und Fauna drauf auf 100% recycelter Baumwolle.
Techno-DJ und Ökologe Dominik Eulberg in HR Info, das Interview. Man merkt schon, du vereinst so einiges an vermeintlichen Gegensätzen in dir. Hört man auch sehr deutlich an deiner Musik. Unter die elektronischen Beats mischst du Natursounds, wie zum Beispiel Tierstimmen, oder du übersetzt solche Natursounds in elektronische Musik. Ich habe mal über dich gelesen, fand ich sehr schön. Er belauscht die Tiere und übersetzt ihr Tun in elektronische Musik. Das ist das, was die Musik von Dominik Eulberg auszeichnet. Was hat Techno mit Natur zu tun? Wie passt das zusammen?
Ja, eine ganze Menge. Also viele Leute denken, das wären totale Ambivalenzchen. Aber das sehe ich ganz und gar nicht so. Weil zum einen ist Techno-Musik für mich die instinktivste, die triebhafteste und auch die animalischste Musik. Man muss sich ja mal fragen, warum findet man das toll, die ganze Nacht zu so einem monotonen Vierviertel-Rhythmus zu tanzen. Das ist ja immer nur so ein Bum, 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 Bum. Ist ja wie so ein Taktgeber. Man findet das ja auch in allen Kulturen, bei allen indigenen Völkern, Australien, Afrika. Und ich denke, das hat was mit der pränatalen Konditionierung auf den Herzschlag der Mutter zu tun, weil das korreliert ja tatsächlich unsere Pulsrate mit der rezipierten BPM-Anzahl. Verstehst du? Also wenn ich Chill-Out-Musik höre, bin ich entspannt, habe eine Herzrate von 60, 70 Schlägen und diese Musik hat doch tatsächlich 60, 70. Wenn ich jetzt auf einen Rave gehe, auf einen Tunnel-Rave oder sowas, dann habe ich eine BPM-Anzahl von 130, 140 beim Tanzen. Und das korreliert tatsächlich damit. Das Gute bei der elektronischen Musik ist, sie hat keinerlei Limitierung. Also ich kann jegliche Klangsynthese machen. Ich kann also jede Klangfarbe generieren und kann damit diese Emotionen und Gefühle, die ich in der Natur habe, auch tatsächlich komplett abdecken.
Du wurdest 2004 als Newcomer der Techno-DJ-Szene entdeckt, hast viele Jahre lang die internationalen Dancefloors mit deiner Musik beherrscht. In deinem aktuellen Album, das heißt Mannigfaltig, bist du ein bisschen ruhiger geworden. Um mal einen kleinen Eindruck zu bekommen, habe ich jetzt 2 kurze Ausschnitte aus diesem Album Mannigfaltig rausgesucht. Hier kommt der erste. Das ist so ein typischer Dominik Eulberg-Sound. Ich habe dabei das Gefühl, dass ich so Insekten krabbeln und raschen höre oder dass ich Schmetterlinge und Käfer fliegen höre, wie zum Beispiel hier in diesem Song. Dieser Titel heißt Zweibrütiger Scheckenfalter aus Dominik Eulbergs aktuellem Album Mannigfaltig. So klingt also Biodiversitätstechno, habe ich als Label gefunden, das dir verpasst wurde. Denn du erzählst ja auch immer Geschichten aus der Natur in deiner Musik. Du sitzt ja gerade in deinem Studio. Kannst du das mal demonstrieren an einem Track?
Ich kann es dir mal gerade hier zeigen an dem Beispiel der 6-Linien-Bodeneule. Das ist ja eine Nachtfalterart. Das Besondere bei den Schmetterlingen ist ja, die machen alle das Wunder der vollständigen Metamorphose. Und das habe ich versucht in diesem Lied zu beschreiben, 6-Linien-Bodeneule. Und wenn man sich das anhört, dann stellt man fest, das ist stark fragmentiert, weil ich die einzelnen Lebensstadien versucht habe zu skizzieren, von dem Ei, dem Schlüpfen der Raupe, die sich dann so durchs Beatgeflecht frisst. Das können wir ja gerade mal hier reinhören. So, jetzt wabert sie sich so durch die Blätter, frisst sich da durch. Und dann kommt jetzt irgendwann der Punkt, wo alles kollabiert, wo das ganze Stück zusammenbricht. Und da habe ich halt eben versucht, das Wunder der vollständigen Metamorphose zu beschreiben. Weil das Verrückte dabei ist, die Raupe verpuppt sich und bringt sich quasi selber um. Die produziert Verdauungssäfte, wo bis zu 95% des Gewebes sterben. Das heißt, die begeht quasi Selbstmord. Aus diesem gegen die Verdauungssäfte resistenten Gewebe entsteht dann ein völlig neues Wesen, was dann wegflattert in die Lüfte. Und das habe ich dann versucht musikalisch zu beschreiben, weil die Melodien und die Beatstruktur zwar vom Duktus her noch ähnlich ist, aber eine ganz andere ist.
Klingt interessant. Man spürt auf jeden Fall deine Begeisterung für diesen Schmetterling, die 6-Linien-Bodeneule. Man muss aber schon auch ein Bio-Nerd sein, um genau zu verstehen, was für Geschichten sich hinter deiner Musik verbergen. Da mutest du deinen Fans schon einiges zu, oder?
Ja, aber das ist doch der Kasus Knaxus hier. Der Mensch nimmt ja immer nur das wahr, wofür auch sensibilisiert wurde. Und das ist der Anfang jeder kausalen Kette. Man muss sich ja fragen, wir wissen diese ganzen Probleme, die wir haben mit dem Artensterben, mit der Klimakatastrophe, auf die wir zusteuern, mit dem Plastikproblem, aber wir ändern nichts. Wir rennen trotzdem sehenden Auges auf den Abgrund zu und drohen als Homo suicidalis zu enden. Wenn wir so weitermachen und weiter so schandhaft mit unserer Umwelt umgehen, dann bringen wir uns selber um. Und deswegen sage ich immer Homo suicidalis. Das ist jetzt kein Begriff, den ich definiert habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem er kommt. Das finde ich aber ein sehr passender Begriff, weil wir sind dabei, uns selbst auszurotten gerade.
Was ist deine zentrale Botschaft jetzt?
Ich möchte die Menschen wieder für die Schönheit, für die Raffinesse, also für die Genialität der Natur, weil es ist wirklich genial, wenn man sich das alles anschaut, wie diese Zahnrädchen da ineinander greifen, wie diese Anpassung zu was für eine Intelligenz die geführt hat. Und meine Mission ist, die Augen zu öffnen, die Sinne zu öffnen, die Ohren zu öffnen, den Geruchssinn zu öffnen, diese Genialität und diese Schönheit wieder wahrzunehmen, weil dann verändert das was in unserer Wahrnehmung. Das bringt etwas zum Schwingen. In jedem von uns steckt ein natürliches kindliches Erstaunen dafür, was verschüttet wurde durch den Kapitalismus, durch die Technik, durch Handy und was weiß ich nicht alles. Und das möchte ich wieder reaktivieren, weil dann haben wir gewonnen, weil dann haben wir die Herzen der Menschen geöffnet und dann fangen sie wieder an, dafür zu kämpfen.
Damit sprichst du jetzt speziell die Raver an als Techno-DJ. Wer auf einen Rave geht, will doch gerade ein bisschen so die Wirklichkeit vergessen, Spaß haben, dieses Love and Peace. Kommt deine ernste Botschaft bei denen überhaupt an?
Kommt absolut an, weil das hat für mich zwei große Vorteile. A, sind das vielleicht oft Menschen, die sich nicht so sehr mit dieser Thematik beschäftigt haben vorher. Das heißt, ich sage immer, die Wiesen, auf denen man noch nie war, das sind die saftigsten, da ist noch was zu holen. Wenn ich jetzt so einen Vortrag in der Uni Bonn halten würde über Biodiversität, das wissen die Leute, aber ich mache ja wirklich auch bei den Raves vor oder nach meinen Auftritten auf Führungen, Fledermausführungen, ich bin Fledermausbotschafter vom NABU oder mache ornithologische Führungen, botanische Führungen und dann ist das für die Leute total toll, mit ihrem Lieblings-DJ in die Natur zu gehen und das Wissen, das bleibt hängen, das werden die nie wieder vergessen.
Aber wie kannst du sicher sein, dass die Masse deiner Fans, also du kannst ja nicht mit allen Naturführungen machen, also dass die Mehrheit deiner Fans nicht einfach nur auf deine Musik abfährt und dass ihnen die Inhalte, die dir am Herzen liegen, vielleicht ganz egal sind?
Diese Sicherheit hat man nie. Also egal, was man tut, es gibt immer drei Lager. Ein Lager findet es gut, ein Lager findet es scheiße und einem Lager ist es schnurzpiep egal. Wenn wir mit diesem Ansatz rangehen, dann können wir uns direkt eine Kiste bauen und da drin warten, bis wir sterben. Da muss man ja intrinsisch arbeiten. Ich schaue einfach, gibt mir das eine Sinnhaftigkeit, so zu agieren? Ja, es gibt mir eine Sinnhaftigkeit, es macht mich glücklich. Und dann bewirke ich damit etwas. Und gerade nochmal, um den Bogen zu spannen, Leute, die elektronische Musik oder Techno Musik hören, dafür sensibel sind. Das sind Menschen, die sind nicht so verkopft, nicht so hyperkognitiv wie der Großteil der restlichen Bevölkerung, sondern die sind nur empfänglich dafür. Sonst könnten die sich auch nicht dieser Musik so hingeben, weil Techno wirkt nur, wenn man sich fallen lassen kann, wenn man sich diesen transzendentalen Zustand treiben lassen kann. Das geht aber nur dann, wenn man den Kopf ausschalten kann. Und deswegen ist gerade diese Gruppe von Leuten dafür sehr empfänglich.
Als ich mich eingelesen habe, habe ich so ein paar Etiketten gefunden, die dir immer so angeheftet werden. Also das gute Gewissen vom Westerwald zum Beispiel oder Naturbursche oder ravender Ornithologe. Musst du aufpassen, dass du nicht in so eine gewisse esoterische Ecke gestellt wirst oder auch in so eine Heimatkitsch-Ecke. Wir hatten es ja eben nach dem Motto, der Naturbursche aus dem Westerwald zeigt uns, wie schön unsere Umwelt ist. Es gibt ja auch gerade dieses Genre der Entspannungsmusik mit Natursounds und Tierstimmen. Wie grenzt du dich da ab?
Das ist mir vollkommen egal, sowas. Wie die Leute meine Musik interpretieren, das ist ja jedem freigestellt. Das darf niemals der Maßstab für mein künstlerisches Agieren sein. Ich mache die Musik immer so, wie ich es gerade fühle. Zum Beispiel hast du ja vorhin auch gesagt, wenn ich jetzt so ein Techno-Hit-Album gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich das 10-fache verkauft. Ich habe aber nicht den Impuls verspürt, jetzt ins Studio zu gehen und Techno-Geballer zu machen, sondern vielleicht liegt es auch daran, dass ich älter werde. Ich bin ja mittlerweile auch über 40, dass ich eher ein ruhiges Album machen wollte, weil der Weg ist das Ziel. Da sitzt man ja viele hundert Stunden dran an so einem Album und ich habe keinen Bock mehr in meinem Leben etwas zu tun, wo ich nicht den Impuls verspüre. Das ist für mich Zeitverschwendung. Da ist mir das Leben auch zu kurz für. Es kann sein, dass ich morgen tot bin. Wissen wir nicht. Ne? Von daher stelle ich mir solche Fragen gar nicht.
Auch wenn es dich nervt, ich muss noch mal an der Stelle ein bisschen nachhaken. Was antwortest du denn denen, die sagen, Techno-Musik für den Artenschutz, was soll das denn bringen? Warum dieser Umweg über die Musik? Du könntest ja als Biologe auch ganz praktisch was tun.
Weil habe ich ja früher ganz praktisch getan. Ich war nach meinem Studium Nationalpark Ranger. Da habe ich Führungen gemacht. Da waren immer ungefähr so 20 Leute mit dabei, wovon 80% 75 plus waren. Das heißt, das war jetzt nicht gerade die Zukunft von morgen, die da mitgegangen ist. Wenn ich aber jetzt elektronische Musik mache, zum Beispiel mein Album Mannigfaltig, das war sogar in den deutschen Charts, das haben Millionen Leute rezipiert und sich mit dem Konzept auseinandergesetzt, dann tue ich mit A eine total junge Zielgruppe mit erreichen, die Zukunft von morgen. B ist das ein unglaublicher Multiplikator. Das war ja auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Gehe ich wieder zurück in meinen alten Beruf? Sag ich, nein, warum? Das ist meine Lebensmission, weil ich das Glück hatte, ohne Fernsehen und Medien aufzuwachsen und verstanden habe, dass Natur der einfachste, gesündeste und auch kostengünstigste Schlüssel zum Glück ist. Und ich nutze meine Reichweite als arrivierter Künstler, weil Musik ein wunderbares Medium ist, die Menschen abzuholen.
HR Info, das Interview mit dem international gefragten Techno-DJ und, wie hast du dich eben genannt, Natursensibilisierer Dominik Eulberg, den ich übrigens schon die ganze Zeit duze, weil es unter Ravern total uncool ist, sich zu siezen. Dominik, in jeder Sendung kommt ja unsere Interviewbox zum Einsatz, in die wir für jeden Gast etwas ganz Besonderes reintun. Die habe ich hier neben mir stehen, jetzt ist es wieder soweit. Du bist ja im Westerwald in deinem Studio und wir sind zusammengeschaltet, das heißt, wir können uns nicht sehen, aber ich habe extra etwas reingetan, das du hören kannst. Ich mache jetzt mal auf, ja?
Ja.
Du bist ja auch Hobby-Ornithologe. Ich möchte nämlich mit dir ein kleines Vogelstimmenquiz machen. Es geht um heimische Vögel. Hast du den Vogel da gerade erkannt?
Das hört sich so ein bisschen an wie ein runterfallendes Blatt. Von daher würde ich auf eine Laubsängerart tippen und würde auf den Fitis tippen.
Richtig. Stammt aus der Familie der Grasmücken, ne? Lebt in Laub- und Mischwäldern und gehört, glaube ich, noch nicht zu den Vögeln, die vom Aussterben bedroht sind, oder?
Nö, dem geht's noch relativ gut. Habe ich hier bei mir im Garten auch überall. Das ist ja die Zwillingsart zum Zilpzalp. Die sehen ja nahezu identisch aus. Der hat ein bisschen hellere Beine wie der Zilpzalp, aber die haben komplett unterschiedlichen Gesang. Der Fitis macht wie so ein runterfallendes Blatt, so wie, 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 wie. Und der Zilpzalp ist onomatopoetisch, ruft seinen Namen Zilpzalp, 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 Zilpzalp. Aber sehen fast gleich aus, singen aber ganz anders, ja.
Okay, hier kommt die zweite Vogelstimme.
Ja.
Hast du den auch erkannt?
Da würde ich auf eine Fliegenschnepperart tippen. Also es gibt ja bei uns verschiedene Schnepperarten, die sitzen ganz typisch auf so einem Ansitz und fliegen immer nach oben und greifen die Fliegen im Flug ab oder auch andere Insekten. Die können sogar männliche und weibliche Bienen schon im Flug unterscheiden und wissen, wo da kein Stachel drin ist. Das ist wirklich erstaunlich. Und bei diesem würde ich auf den wunderschönen schwarz-weißen Trauerschnepper tippen.
Wow. Wieder richtig. Jetzt habe ich noch einen dritten Vogel für dich. So, was war das?
Das muss irgendein Neozoe sein, also eine Art, die hier nicht heimisch ist, weil ich den noch nie gehört habe. In freier Natur.
Das war ein Wellensittich. Ich wollte prüfen, wie gut du dich auskennst. Voller Erfolg. Auf die Idee für das Spiel bin ich gekommen, weil du mit deinen Fans selbst ja gern solche Spiele machst, zum Beispiel bei Facebook, wo du mehr als 360.000 Follower hast und du bietest auf deiner Website einen Bestimmungsservice an. Also man kann dir Fotos von Tieren und Pflanzen schicken und du versuchst sie dann zu bestimmen. Kriegst du da in Zeiten von Corona jetzt mehr Anfragen? Weil in den letzten Wochen konnte man ja nicht viel anderes machen, außer spazieren zu gehen oder rauszufahren ins Grüne. Merkst du, dass die Leute irgendwie achtsamer geworden sind?
Total. Also gerade bei Facebook und Instagram und E-Mails bekomme ich schon jeden Tag so 20, 30 Anfragen aller möglichen Art. Von Schmetterlingen, Vögeln, also auch gerade verletzte Vögel, Nestlinge oder so, die aus dem Nest gefallen sind. Das ist auch gerade das, was ich vorhin meinte. Viele junge Leute, die haben keinen Ansprechpartner, weil die fast alle anderen Ornithologen haben entweder graue Haare oder gar keine mehr auf dem Kopf. Und da bin ich so die einzige Bezugsperson, die kennen. Die sagen, Vögel, oh Gott, verletzter Vogel, wen kann ich denn da fragen? Ach ja, der Eulberg, ja. Gut, dann fragen die alle immer mich, sind immer ganz total hilflos. Also sagen, sie wissen nicht, wen sie sonst fragen können. Da fehlt komplett der Nachwuchs so in der Ornithologie. Ne?
Hast du denn das Gefühl, dass die Menschen jetzt gerade wieder wegen der Pandemie die Natur vor der eigenen Haustür mehr entdecken und wieder ja einen größeren Bezug haben dazu?
Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja gerade so der einzige Rückzugsort für die, in die Natur zu gehen. Wann bekommt man das mal so mit wie dieses Jahr, wie der Frühling sein blaues Band wieder durch die Lüfte hat flattern lassen, diese Sukzession, die Pionierpflanzen kommen und gehen. Ich habe das auch jeden Tag mitbekommen, wann welcher Zugvogel zurückgekehrt ist. Es ist total spannend. Und das merke ich schon, dass die Natur da natürlich eine extreme Renaissance gerade erfährt. Und die Leute das mehr genießen. Und das merke ich schon, dass gerade bei mir und meiner Arbeit dadurch mehr und mehr auch gewertschätzt wird gerade, weil ja die Menschen wieder anfangen zu verstehen, dass das wirklich hier unsere Lebensgrundlage ist und es auch anders geht. Ja, das spüren wir jetzt ja gerade alle, dass dieser höher, schneller, weiter Kapitalismus, wenn man sagt, das kann man nicht so einfach ändern, merken wir jetzt, das kann man ganz einfach ändern und auch ganz schnell geht das, ne? Dass man nicht immer überall hinreisen muss, sondern auch zum Beispiel so Radiointerviews auch online führen kann und so weiter. Und ich hoffe, dass da auch gewisse Nachhaltigkeiten durch entstehen.
Du bist nicht nur Biologe, du kennst dich auch sehr gut mit Fledermäusen aus. Du bist unter anderem auch Fledermausbotschafter des NABU, also des Deutschen Naturschutzbunds. Ja. Jetzt ist der Ursprung des Coronavirus ja noch nicht genau belegt, aber Wissenschaftler haben Fledermäuse im Verdacht. Und man liest immer wieder, dass Viren von den Tieren auf die Menschen überspringen. Das kommt nicht von ungefähr. Daran sind wir Menschen selber schuld, weil wir unsere Umwelt immer mehr zerstören. Kannst du kurz mal erklären, wo da der Zusammenhang besteht?
Ich sage immer, das größte Problem, was die Menschheit hat, oder viele Probleme kann man dazu kumulieren, ist die Überbevölkerung. Somit steigt auch der Flächenverbrauch immens. Selbst in Deutschland wird ja eine Fläche von ungefähr 100 Fußballfeldern am Tag verbraucht, muss menschlichen Nutzflächen weichen. Somit wird der Lebensraum der Tiere immer geringer. Und gerade Fledermäuse, die kommen somit auch immer wieder gezwungenermaßen in Habitate, wo auch Menschen leben. Also da gibt es Überschneidungen. Solche Zoonosen, also Viren, die von Tieren auf Menschen überspringen. Das Interessante ist ja, dass es nicht direkt von den Fledermäusen auf den Mensch überspringt, sondern immer Zwischenwirte hat. Und man weiß ja mit ziemlich großer Sicherheit, dass das jetzt Gürteltiere waren, die Menschen diese Gürteltiere gegessen haben und deswegen das Virus übergeschwappt ist. Fledermäuse haben ein wahnsinnig starkes Immunsystem, weshalb Viren sich dort gut vermehren können und auch ein Wettrüsten machen können. Das ist ein Grund, warum von Fledermäusen so viele Viren ausgehen. Ein großes Problem ist dabei auch wieder der Fleischkonsum, weil diesen wahnsinnigen Flächenverbrauch, den wir haben, denkt in erster Linie mit unserem exorbitanten Fleischverbrauch zusammen. 75% der Landfläche und des Wassers wird für die Produktion von Fleischnahrungsmitteln verschwendet. Also wenn wir da aufhören würden und alle Veganer würden, wäre nicht nur dem Klima extrem geholfen, weil das ja auch sehr viel Treibhausgase emittiert. Ja, auch der Flächenverbrauch wäre viel geringer und somit hätte die Natur wieder viel mehr Retentionsraum.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze sieht die aktuelle Pandemie daher auch als Weckruf für mehr Naturschutz. Was hoffst du denn, werden wir für die Zukunft lernen aus dieser Krise?
Dass es auch vor der eigenen Haustür das Entertainment-System Natur fantastisch aufgestellt ist, dass es hier tolle Dinge zu erforschen gibt, die einem ein tiefes Gefühl von Glück geben können. Ich sage mal, man braucht eigentlich nur ein Fernglas und eine Lupe, um den Erfahrungshorizont so etwas zu erweitern. Und man muss nicht nach Afrika fliegen oder in den tropischen Regenwald, um irgendwie ein schönes Naturerlebnis zu haben. Man kann es auch vor der eigenen Haustür zu haben. Was ich hoffe, was die Menschen lernen werden, auch aus dieser Krise, ist die Wertigkeit der Kunst für unsere Gesellschaft. Die Kunst, die Musik, die Bilder, die Filme, das ist doch das, was die Menschen rezipieren während des Lockdowns, was ihnen Halt gibt, was ihnen überhaupt eine Zuversicht gibt. Das ist etwas, was, finde ich, gerade zu wenig gewertschätzt wird, ne? Weil in heutigen Tagen, die Menschen wollen immer alles umsonst konsumieren, die Lieder umsonst bei Spotify hören, wenn man da 1 Million Plays bei Spotify hat, bekommt man gerade mal 140 Euro für oder sowas. Also ich zum Beispiel kann von den Verkäufen meiner Musik nicht leben, obwohl mein letztes Album in den deutschen Charts war. Ich kann nur davon leben, wenn ich Auftritte mache. Das ist gerade höchst bedenklich und ich hoffe, dass das auch eine große Chance ist, dass die Musik und die Kultur wieder mehr gewertschätzt wird.
Dankeschön, Dominik Olberg, Techno-DJ und Natursensibilisierer aus dem Westerwald. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Mariela Milkova.